Nobody knew that healthcare could be so complicated. 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 Complicated.
Salut und herzlich willkommen zur Gesundheit macht Politik Episode 129 mit der Aufnahme am letzten Sommertag, kann man das sagen? Weiß nicht, also mal sehen, ob der nochmal zurückkommt für uns, 8.9. und ich muss auch sagen, dankbar. Wir nehmen hier auf bei mir gefühlte 30, wahrscheinlich sind es aber noch so 27 Grad. Ich musste gerade den Ventilator ausstellen. Wieder am Mikrofon für euch, der Podcast-Arzt Pascal Nulderik. Hi Pascal.
Hallo, und bei mir regnet es und es hat angenehme Temperaturen.
Ja, Neid. Wie sieht's bei dir aus, wie Podcast Public Health Physiotherapeutin Claudia Czernik?
Ich sitze auch noch bei 27,4 Grad in meinem Zimmer. Also
geht's mir ausnahmsweise mal nicht am heißesten bei mir.
Das Bild vielleicht noch zu komplettieren, wir haben alle so dicke, fette Headsets auf. Das heißt also, wir haben auch noch so kleine, warme Ohren. Insofern, lass uns das runterkriegen, unsere schöne Episode. Wir haben ein schönes Interview. Was passiert denn sonst noch in der Episode?
Ja, wir sind ja immer noch in der Sommerpause, also es wird nochmal eine Sommerepisode, das heißt mit ein bisschen kürzeren News-Teil, weil ja auch die gesundheitspolitische Sommerpause gerade noch am Start ist, das heißt nicht ganz so viele News mit dabei sind, aber Pascal hat trotzdem noch was zur Krankenhausreform mitgebracht. Ich muss ehrlich sagen, ich traue mir das mittlerweile fast schon gar nicht mehr. Also ich habe so Fremdschamgefühle mittlerweile, aber gut, Pascal ist noch motiviert. Dann gibt's noch was zum gesunden Herzgesetz, ein kleines Update. Ich habe noch ein paar Veranstaltungshinweise mitgebracht. Und im Interview sprechen wir diesmal, oder mehr oder weniger Pascal, hat das geführt mit Professorin Beate Müller zu ihrer Arbeit in der STIKO, in der Ständigen Impfkommission. Ja, und weil wir noch eine Sommerepisode haben, das gibt's diesmal auch keinen Murks, bleiben wir ein bisschen kürzer.
Genau, ab morgen ist Schulbeginn in Baden-Württemberg. Ich gewöhne gerade meine Kids in eine neue Kita ein.
Okay.
Naja, aber das läuft gut. Also ich denke, das ist auch zeitnah abgeschlossen. Wie ist es bei dir, Philipp?
Oh, jetzt bin ich in der Liste, steht noch Claudia. Ich war noch am Überlegen, was ich denn jetzt erzähle.
Überraschen.
Aus der Reserve gelockt. Aha. Ja, ich schwitze ja hier. Ich warte darauf, dass ich meinen Redeanteil beende, damit ich den Ventilator wieder anmachen kann. Viel los. Mein Sohn hat gerade einen Austauschschüler und mit dem muss ich durch die Stadt düsen. Oder was heißt, dem will ich gerne ein bisschen Berlin zeigen. Ja, und da bin ich dankbar, dass jetzt die Hitzephase vorbei ist und jetzt eher so wir gehen in die Museen rein, weil es regnet, wahrscheinlich beginnen wird. Mal sehen. Claudi.
Ja, genau. Also zum Wetter sage ich jetzt nichts mehr. Ja.
Komm, noch eins.
Ja, vielleicht dann mache ich den Berlin-Bogen. Ich bin nämlich nächste Woche auch in Berlin.
Hey.
Da ist genau das Präsenzwochenende von dem Studiengang, in dem ich auch einen Lehrauftrag habe. Und wir machen eine Exkursion zur deutschen Rentenversicherung, bin ich schon ganz gespannt. Und ja, ich packe einfach mal noch den Link in die Shownotes, vielleicht für Spät- oder Kurzentschlossene in dem Bachelorstudiengang Interprofessionelle Gesundheitsversorgung online. Gibt es auch noch freie Studienplätze, wenn ihr ganz fix seid, zum 1.10. könnt ihr da loslegen. Vielleicht hier ein bisschen Schleichwerbung noch an der Stelle. Das war mir aber noch wichtig zu sagen. Und ansonsten würde ich sagen, starten wir mal in die News. Und ich bin sehr gespannt, was Pascal zur Krankenhausreform mitgebracht hat.
Ja, ich habe das eigentlich nur mitgebracht, weil ich diesen Zusammenschluss der Gesellschaften interessant fand. Ich dachte, ah ja, das ist ja etwas, was man jetzt nicht alle Tage liest. Und zwar ist das eine gemeinsame Erklärung von Krankenhausträgern, Krankenkassen und Deutscher Krebsgesellschaft. Also allein schon, dass Krankenkassen und Krankenhausträger gemeinsam sich auf etwas verständigen können. Quasi konstruktiv, kommt jetzt nicht alle Tage unbedingt vor. Und da gibt es die Allianz kommunaler Großkrankenhäuser dabei, die ich zu meiner Schande gar nicht kannte vorher, der AKOR-Bundesverband, die DRK Gesundheit, der Deutsche Evangelische Krankenhausverband, den kannte ich dagegen, und die Deutsche Krebsgesellschaft, also schon einige, die sich da zusammengefunden haben. Das ist quasi jetzt knapp 2 Wochen her, die Veröffentlichung, und die haben 3 Hauptkritikpunkte an der Krankenhausreform, aber auch 3 Dinge, die sie unbedingt erreichen soll. Das sind 3 zentrale Forderungen, und das sind einmal, dass die Vorhaltefinanzierung nicht auf den Fallzahlen des Vorjahres oder der Vorjahre basieren soll, sondern bedarfsgerecht sein. Das hat natürlich zum einen einen plausiblen Grund mit, dass man den Mengenanreiz dann doch tatsächlich stärker begrenzen will. Das ist sicherlich der eine Part. Der andere Part aber natürlich auch, dass das möglicherweise sonst mehr schwanken kann und wenig darauf Rücksicht nimmt, was denn tatsächlich an Versorgungsbedarf da ist. Das ist sich das nächste Problem. Niemand weiß ja genau, was dieser Bedarf ist. Und der müsste dann nicht erstmal wissenschaftlich festgestellt werden. Das ist also tatsächlich auch die zweite Forderung. Und dann, dass die Strukturreform quasi dabei nicht vergessen wird bei der Finanzierungsreform oder eine zeitnah verbindliche Qualitätsvorgaben für Krankenhäuser vorgegeben werden sollen. Und das sind Punkte, auf die man bei 1 weiß ich nicht, aber zumindest 2 und 3 kann man sich, glaube ich, auch so ganz im Groben darauf einigen, wie das dann ganz genau ausgestaltet wird, werden wir noch, oder wie man das genau ausstalten würde, da gäbe es dann sicherlich noch ein bisschen Gezankt drum, wie das immer so ist. Aber wir werden in einer, naja, in der sozusagen ersten regulären Episode, die jetzt auch gar nicht mehr so lange hin ist, dann einmal ausführlicher sicherlich nochmal den Sachstand zusammenfassen, der zur Krankenhauswahl. Ihr habt das ja jetzt ja vielleicht mit dem Beginn der politischen Zeit in Berlin wieder mitgekriegt, dass da jetzt nicht sich wahnsinnig viel bewegt hat, zumindest nicht in der Öffentlichkeit.
Ja, dieser Zusammenschluss, ich glaube, ein, zwei Papiere hatten die schon in diesem Zusammenschluss irgendwie veröffentlicht auch. Also finde ich auch echt spannend, interessant auch. Ist natürlich die Frage, ne, dass da nur, also nicht die DKG zum Beispiel als gemeinsame Vereinigung dahinter steht, sondern nur einzelne Krankenhausträgergruppen, auch nur einzelne Kassen. Und auch das ist ja umstritten unter den Krankenkassen, ne, will man jetzt Fallzahlbezug oder nicht. Was hat das überhaupt für Auswirkungen und so weiter? Aber es soll ja jetzt bald auch der Crooper kommen. Das heißt, diese Auswirkungsanalyse soll ja bald starten, dass man dann eben mal ein genaueres Bild vor Augen hat, wie sich das genau auswirken würde.
Wie es dann
aussieht, ja. Ich glaube, dann gibt es auch noch mal ein bisschen mehr Klarheit. Aber ja, ich finde es
schwierig.
Ja, komisch, ja. So viel dazu.
Gut, wir verweisen an dieser Stelle mal auf die Episode 126, wo wir mit Franz Knieps unter anderem darüber gesprochen haben. Und das ist zum einen immer ein hörenswertes Interview und zum anderen aber auch, weil er quasi auch seine Spekulation hat, was denn kommt oder was nicht kommt. Mhm. Und dass der Übergang der Stunde kommt, haben wir nämlich auch in der zweiten News quasi ein Update. Da haben wir nämlich in der Episode 126 auch schon mal das gesunde Herzgesetz, das GHG, aufgegriffen und kritisiert und ein bisschen die Hintergründe probiert zu erläutern. Und jetzt kommt hier so ein bisschen Lobhudelei auf meine eigene Fachgesellschaft. Ja, nochmal richtig toll, hat diese Kritik am ursprünglichen Referentenentwurf noch aktualisiert, hat das meine Fachgesellschaft, die Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin. Ich finde, das ist wirklich richtig gut gelungen und wollte deswegen das hier auch einmal teilen. Ein wirklich lesenswertes Dokument. Ich bin daran nicht beteiligt, also kein Eigenlob. nicht zu viel. Genau. Und das ist aber, auch wenn es mittlerweile lang geworden ist, das lohnt sich quasi, die wissenschaftlichen Gründe, warum man wie dagegen ist, wirklich zu verstehen. Mhm. Die wird jetzt auch nach dem Kabinettsentwurf, der immerhin doch auf einige Kritikpunkte ganz gut eingegangen ist, ne? Beispielsweise, dass der gemeinsame Bundesausschuss bei der Verordnungsfähigkeit von Statinen beispielsweise doch wieder mit einbezogen werden soll, wird die Kritik, habe ich das Gefühl, trotzdem nicht wirklich leiser und habe dazu noch zwei Beispiele hier in eure Shownotes gepackt. Einmal vom GKV-Spitzenverband und aus dem Deutschlandfunk. Und besonders schön fand ich auch, dass das IQWiG jetzt seine Analyse fertig hat, für die es vom GBA beauftragt wurde, nämlich um quasi ein Screening zur Früherkennung einer familiären Hypercholesterinämie, also familiäre Fettstoffwechselstörung, zu untersuchen sozusagen, ja. Diesen Auftrag hat es umgesetzt und eine Pressemitteilung veröffentlicht, in der es quasi sagt, dass also ein generelles Screening, so wie ja auch antizipiert, das braucht es nicht. Da gibt es keine Evidenz für, dass das irgendwie sinnvoll ist. Sondern wenn dann ein Kaskadenscreening, so wie wir das tatsächlich in Episode 126, glaube ich, auch schon mal angeteasert hätten, dass das eine mögliche Option wäre. Na gut, so viel an News trotz noch ein bisschen Sommerzeit. Jetzt haben wir noch zwei, drei ganz kurze Sachen, Claudi.
Genau, auch wenn sehr spät dran, Entschuldigung dafür an der Stelle, will ich nochmal aufmerksam machen auf den Call for Abstracts für den Kongress Armut und Gesundheit. Der läuft noch bis zum 15.09. Also wer noch was einreichen will, muss schnell
muss also
in die Tasten
auch schnell
hauen.
Produzieren, okay, gut.
Ja, genau. Ansonsten findet der Kongress Armut und Gesundheit dann wieder am 17. und 18. März 2025 statt, wieder am Henry-Ford-Bau an der FU Berlin. Also wer schon einen, so wie ich, Analogkalender 25 gekauft hat.
Wow, echt jetzt? Du hast noch analog? Sehr hart.
Ja, weil ich schon einen Zahnarzttermin habe im Februar, deswegen den muss ich jetzt eintragen.
Wirklich? Geht's um die Weisheitszähne?
Es wurde wieder angeteasert und ich musste sehr doll an unsere Episode denken damals. Ich wollte der Zahnärztin schon die Hörempfehlung geben. Genau, mache ich vielleicht, bringe ich das nächste Mal mit. Genau, ja, jetzt sind wir abgerutscht. Aber auf jeden Fall 17. 18. März 25, der nächste Kongress Armut und Gesundheit. Könnt ihr euch eintragen, auch gerne in den digitalen Kalender. Ja. Pascal.
Sehr gut. Dann haben wir noch eine kurze News, die habe ich. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf gestoßen bin, aber das fand ich zum einen bemerkenswert, dass sich jemand diese journalistische Mühe gemacht hat. Zum anderen fand ich das auch einfach interessante Zahlen. Und zwar hat der Merkur zusammengetragen, wie viele Leute denn wegen des neuen Cannabis-Gesetzes quasi jetzt aus dem Gefängnis bereits entlassen wurden. Das ist so ein bisschen unübersichtlich, weil die Bundesländer ja viele tausend Fälle sozusagen, also viele zehntausende Fälle, hunderttausende Fälle, wenn man es zusammenrechnet, vermutlich untersucht haben und aber nicht alle Angaben zur Freilassung machen konnten. Das ist, manche konnten auch keine Angaben dazu machen, wie viel sie geprüft haben. Das ist, ja, ist nun mal so. Und dann ist auch ganz spannend, dass beispielsweise in Nordrhein-Westfalen, die ziemlich viele Fälle geprüft haben, auch wenn das hier in der Tabelle ein bisschen falsch steht, keine Angabe zu Entlassung gemacht wurden konnte, was natürlich ein bisschen schade ist, weil man ja vermuten würde, dass das die meisten sind, weil es einfach das größte bevölkerungsreichste Bundesland ist, ne? Bevölkerungsreichste, nicht größte. Und beispielsweise in Bayern sind 33 Personen entlassen worden, in Brandenburg zum Beispiel aber nur 4, ne? Noch wesentlich kleiner, aber beispielsweise in Bremen und Hamburg jeweils 0. Ne? Ist dann schon auch ganz spannend, was da so rauskommt oder auch, dass man quasi, ja, so wie in Hamburg, quasi 4000 Fälle prüfen kann und trotzdem niemanden entlassen muss. Ne? Das ist schon ganz spannend, was da so für Relationen dran rauskommen. Also das lohnt sich, das einmal anzuschauen, wer da einmal den quasi die Auswirkungen des Gesetzes sehen will. Packen wir auch in die Shownotes und haben wir noch was Letztes.
Genau, ich mache den Abschluss und zwar eigentlich nur, ja, ich denke mal, wenn ihr die Episode hört, ist der Kongress entweder schon im, ja, im Gange oder schon vorbei, aber ich finde es trotzdem schön und auch, weil es bei mir um die Ecke ist, nämlich in Dresden, es ist die Kooperationstagung der GMDS, DGSMP, DGEP, DGMS und DGPH.
Kannst du die alle aussprechen oder?
Ich versuch's mal. Also ich fange mal mit denen an, die ich auf jeden Fall kenne, der Deutschen Gesellschaft für Public Health, der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Soziologie, der Deutschen Gesellschaft für Epidemiologie, der Deutschen Gesellschaft für Sozialmedizin und jetzt habe ich Prävention
komm.
Prävention Gesellschaft für Medizinische GMDS. Okay, ich muss schnell spicken.
Deutsche Gesellschaft für Medizin. Ja, nee, das kann es nicht sein. Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie.
Doch. Dicht?
Ja, okay, genau. Gut. Ja.
Google.
Genau. Jetzt haben wir sie alle. Auf jeden Fall in Dresden im Hygienemuseum tagen die vom 8. bis zum 13.9. ein spannendes Potpourri an Themen und natürlich auch irgendwie cool, dass sich alle so zusammengefunden haben und dass das jetzt so eine große Tagung geworden ist. Wir versuchen auch nochmal ein kleines Review irgendwo ranzubekommen, um zu wissen, wie es dann war. Ich kann leider nicht vor Ort sein. Aber falls jemand da ist und einen Kaffee trinken will, sagt einfach Bescheid, dann komme ich vorbei.
Sehr gut.
Dann können wir langsam zum Interview. Mhm.
Genau, wir sprechen heute mit Professorin Beate Müller. Sie leitet das Institut für Allgemeinmedizin an der Uniklinik Köln und ist damit also auch meine Chefin dort, für die Leute, die sich das jetzt gerade schon gefragt haben und aus
warum du so unterwürfig bist.
Genau, warum ich im Podcast nur ganz nette Fragen stelle. Außerdem ist sie im Geschäftsführenden Präsidium der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin und außerordentliches Mitglied der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft, also einige Ämter, aber heute sprechen wir mit ihr, weil sie seit diesem Jahr auch Mitglied der Ständigen Impfkommission ist und wir sprechen mit ihr heute über den Einstieg in dieses Ehrenamt und wie die STIKO so arbeitet und hoffen, dass wir damit euch einen interessanten Einblick geben können.
Spannendes Gespräch geworden. Also, ab zum Interview.
Liebe Beate, im Februar bist du in die Ständige Impfkommission, die STIKO, berufen worden und die ersten Sitzungen des Gremiums liegen hinter dir. Das war Anlass für uns, dann doch mal nachzufragen, wie das denn so für dich ist und wie so die STIKO-Arbeit vielleicht generell abläuft. Wie war denn dein Einstieg in die STIKO-Arbeit? Wie gut hat auch dieser große personelle Wechsel, wo wir hier im Podcast ja auch darüber berichtet hatten, dass ein großer Teil der Mitglieder in neu berufen wurde, denn geklappt bei euch?
Ja, das ist eine wirklich gute Frage, denn das war ja auch ein großes Thema, als die STIKO so im Grunde ja komplett neu berufen wurde oder zwei Drittel der Mannschaft hat gewechselt. Wie geht es jetzt weiter und wie kann denn die neue STIKO überhaupt gut arbeiten? Und man muss sagen, oder ich muss sagen, jetzt so aus meiner Sicht lief es viel besser, als ich es gedacht hätte, also weniger holprig auch. Aber es ist natürlich schon eine Riesenherausforderung, wenn man auch so in laufende Prozesse reinkommt, laufende Entscheidungsfindungen und die vorherige Mannschaft hat alles vorbereitet und jetzt musst du daraus irgendwelche guten Empfehlungen kondensieren. Das ist natürlich schon einfach eine Herausforderung und bedeutet auch ganz schön viel Arbeit, muss man sagen. Das heißt, mein Einstieg in die STIKO-Arbeit war ziemlich kaltes Wasser und von 0 auf 100, würde ich sagen. Und auch mehr Arbeit, als ich mir so gedacht hatte vorher. Und zum personellen Wechsel, das Tolle ist, dass, also es sind ja jetzt mit mir zwei hausärztliche Vertreterinnen in der STIKO. Und vorher waren es auch zwei und der Thomas Ledig und Eva Hummers aus Göttingen. Und mit denen sind wir immer noch im engen Austausch, sodass da dieser Wechsel, also die Kontinuität relativ gut geklappt hat.
Naja, schön, dass man so ein bisschen quasi Übergabe kriegt, ne? Und wie habt ihr das denn damals euch gedacht? Ja, super gut. Wie kann man sich denn die Arbeit in einer STIKO-Sitzung so vorstellen? Habt ihr da irgendwie dann vorbereitete Dokumente und diskutiert die oder gibt es auch irgendwie ein ganz offenes Plenum oder so? Wie ist das da? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also die STIKO trifft sich ja vor Ort in Berlin dreimal im Jahr für in der Regel 2 Tage im RKI. Und meine Vorstellung bei der ersten oder vor der ersten Sitzung, als ich da hingefahren bin, dachte ich so, naja gut, 19 Mitglieder plus Geschäftsstelle, das heißt, wir sind vielleicht so 25 Menschen. De facto sind es aber ja viel mehr. Das war mir vorher ehrlich gesagt auch nicht klar. Das heißt, es sind fast 50 Leute in dem Raum. Also die BZGA ist dabei, der GBA entsendet Vertreter, vom BMG ist jemand dabei, von der Bundeswehr und so weiter und so fort. Das heißt
ihr braucht eine gute Lüftung sozusagen.
Ja, eigentlich einen größeren Raum, als wir haben, muss man sagen. Aber die meiste Diskussion findet durch die STIKO-Mitglieder statt, muss man schon sagen. Und ehrlich gesagt ist das alles super gut vorbereitet, denn mit so vielen Leuten eine offene Diskussion, das wird gar nicht funktionieren, sondern das ist alles von der Geschäftsstelle und auch von den STIKO-AGs, die es ja gibt, schon einfach vorbereitet, sodass dann über ganz konkrete Textpassagen und Formulierungen diskutiert wird, aber jetzt nicht nochmal von Null angefangen wird.
Mhm. Aber alle haben Rederecht? Ich frage da mal gerade dazwischen. Oder ist es so eine Beobachterrolle von den Nicht-STIKO-Mitgliedern entsandt von anderen Organisationen, weil du sagtest Bundeswehr etc.? Oder hast du das Gefühl, die hängen sich dann schon auch in die Diskussion mit rein?
Nein, die geben an einzelnen Punkten wichtige Impulse, zum Beispiel der GBA. Da geht es natürlich dann auch viel um die Frage, wie kann das jetzt umgesetzt werden? Oder auch bei der Zeitplanung der Entscheidungen. Also wenn wir jetzt heute was entscheiden, kann das dann in dieser Saison noch umgesetzt werden oder nicht? Und okay, da ist ja nicht nur die STIKO entscheidend, sondern eben auch gerade der GBA. Also bei solchen Dingen, da diskutiert der GBA oder gibt einfach gute Anregungen. Aber es geht nicht um die inhaltlichen Sachen. Okay. Ja.
Okay, das ist ja schon mal auf jeden Fall ein ganz interessanter Einblick. Wie siehst du denn da, du hast eben schon gesagt, du bist einer von 2 Allgemeinmedizinerinnen in der STIKO und habt da dann so ein bisschen den hausärztlichen Blick da rein, auch so ein bisschen wie denn, ich weiß jetzt nicht, ob die meisten, aber zumindest ja ein großer Teil der Impfungen im deutschen Gesundheitswesen werden ja in hausärztlichen Praxen verabreicht. Wie siehst du denn da deine Rolle als Allgemeinmedizinerin in der STIKO? Was ist so der Punkt, den du da einbringen kannst?
Also ich halte es natürlich für total wichtig, dass die Allgemeinmedizin in der STIKO vertreten ist, aber sonst wäre ich ja selber auch überflüssig. Das heißt, was soll ich jetzt anderes sagen? Aber meine Rolle sehe ich tatsächlich darin, diese Empfehlungen, die wir da beschließen oder diskutieren, so ein bisschen auf Plausibilität oder auf Umsetzbarkeit auch zu checken. Das heißt, passt das in den Impfkalender der Hausarztpraxis? Ist das wirklich auch möglich, da eine relevante Impfquote zu erreichen, denn sonst kann man sich ja im Zweifelsfall auch ein bisschen sparen, je nachdem, worauf die Impfung abzielt. Ne, wollen wir eine Herdenimmunität oder wollen wir nur einzelne Risikogruppen schützen? Das kommt ja da immer drauf an. Aber das heißt, da auch so das Feedback zu geben aus der Hausarztpraxis, wie impfmüde ist denn die Bevölkerung? Und das kann man natürlich an Impfquoten auch ablesen, aber es ist doch nochmal was anderes, ob man die Patientinnen und Patienten in der Praxis sieht und da das Feedback kommt, so nach dem Motto, Frau Doktor, wenn ich jetzt eine Impfung mache ich mit in diesem Herbst, aber nicht mehr, dann, ne, das ist einfach eine wichtige Info, die wir da aus der Hausärzteschaft in die Empfehlungen auch geben können. Denn es soll ja auch jetzt nichts entschieden werden, was dann letztlich nicht umgesetzt wird.
Ja, dann kann man sich die Empfehlung auch sparen. Wie ist denn da dann eure Rückkopplung so in die Hausärztinnenschaft?
Also die 2. Hausärztin im Boot ist ja die Birgitta Weltermann, Professor Birgitta Weltermann aus Bonn. Und wir sind in engem Kontakt mit den Menschen, die sich in der DGAM mit dem Thema Impfen beschäftigen. Wie gesagt, auch mit den vorangehenden STIKO-Mitgliedern aus der Hausärzteschaft. Und natürlich sind wir sonst auch vernetzt, also mit unseren, zum Beispiel mit unseren Lehrpraxen oder mit dem Hausärzteverband, so dass ich schon glaube, dass ich jetzt für mehr spreche als jetzt nur für mich alleine, wenn ich da Rückmeldungen gebe.
Aber du bist ja schon direkt berufen, wenn ich das richtig verstehe. Ist jetzt nicht so, dass der DGAM berufen wurde und der DGAM bestimmte dann eine Person.
Die DGAM?
Die DGAM, Asche und so. Sondern du als Person wurdest berufen.
Oder ja, genau.
Kann ich mir das vorstellen? Okay.
Genau, also das läuft dann so, dass du eine also so ein bisschen aus dem Blauen heraus eine Mail bekommst vom BMG und natürlich folgt dann noch ein Brief, ja, ein offizieller.
Okay.
Und dann musst du erstmal 15 Seiten Interessenskonfliktformular ausfüllen und wieder zurücksenden und dann wird nochmal über die Berufung wird nochmal geprüft, ob du jetzt auch wirklich geeignet bist und dann mitmachen darfst.
Genau. Das heißt also, du bist jetzt nicht irgendwie verpflichtet, was auch immer, wenn eine Sitzung ansteht, dich vorher von irgendeiner Institution sozusagen briefen zu lassen, dass man das natürlich im Netzwerk sowieso über Sachen diskutiert, ist ja eine ganz andere Sache, aber sozusagen du bist eigentlich frei in deiner Entscheidung, Bewertung.
Ja, genau. Also da muss ich niemandem Rechenschaft ablegen, außer sozusagen meinem eigenen Gewissen, wenn man so will.
Ja. Genau, da passt doch die wunderbare Frage dazu rein, wie viel Geld kriegt ihr denn eigentlich dafür?
Ja, es ist ein kleines Vermögen, was man da anhäuft.
Lohnt sich das, in die Richtung zu arbeiten, seine Karriere zu planen? Erzähl.
Ja, also wenn man Verdienstausfälle durch die Sitzungen nachweisen kann, dann kann man ein Sitzungsgeld von, ich glaube, es sind 40 Euro pro Tag abrechnen.
Okay, dafür stehen andere nicht in der Stunde auf. Genau.
Nee, wollte ich gerade sagen.
Und selbstverständlich bekommt man das Hotel gezahlt und die Bahnfahrt, aber das ist nicht der Grund. Okay. Also
War mir klar, ich wollte es aber trotzdem mal, dass die Frage nicht im Raum stehen bleibt. Ja.
Ja, ja, genau. Nein, also das ist einfach ein Ehrenamt. Ich finde, es ist ein super wichtiges Ehrenamt. Ja, ich habe ein bisschen gehadert, ob ich das wirklich machen soll, ehrlich gesagt, weil das Thema Impfen ja jetzt nicht nur positiv besetzt ist und so mit kleinen Kindern und so und Shitstorm, der dann vielleicht mal irgendwann kommt, hatte ich mich das schon gefragt. Aber auf der anderen Seite finde ich, ist es einfach eine ganz wichtige Aufgabe, die wir da haben und Prävention ist auch unter dem Thema Ressourcensparen oder mit Ressourcen des Gesundheitswesens verantwortungsvoll umgehen, ist das, finde ich, eine wirklich ganz wichtige Aufgabe. Und dann habe ich mich natürlich dazu entschieden, das dann auch zu machen. Ja.
Pascal, darf ich nochmal eine Frage?
Du kannst nochmal reingrätschen, wenn du möchtest.
Weil du es aufgerufen hast, da kam ich gar nicht drauf, aber natürlich Impfen, also Shitstorm war dann das Stichwort, was gefallen ist. Ich habe ein bisschen das Gefühl, es ist jetzt gar nicht mehr so dramatisch wie natürlich während der Pandemie. Gleichzeitig hast du da schon jetzt auch Erfahrungen gemacht, so im Sinne von dein Name ist jetzt da bekannt als Vertreterin, als Berufene in diesem Gremium. Kriegst du da schon was ab? Also musstest du schon eine extra E-Mail einrichten und so, dass du da nicht so belangt wirst, oder?
Also bis jetzt noch nicht. Okay. Nein. Mhm. Mal schauen, wie es weitergeht. Im Moment bekomme ich natürlich irgendwie immer Anfragen von Pharmafirmen zum netten Austausch. Mhm. Die ignoriere ich dann, die landen dann direkt im Spam-Ordner. Oder natürlich auch für Vorträge. Und das finde ich gut und wichtig, je nachdem, wer natürlich der Auftraggeber ist. Aber bislang habe ich jetzt zwar ein, zwei Mails, wo ich dachte, was ist das denn jetzt bekommen zum Thema Impfen, aber nichts Böses sozusagen.
Ja, toll. Genau. Ja, also wie gesagt, kann natürlich auch daran liegen, dass es gerade jetzt meinem Empfinden gar nicht so heiß diskutiert wird, Thema Impfen.
Ja.
Naja, apropos heiß diskutiert, ist ja vielleicht ganz gut. Wie ist denn das so innerhalb der STIKO? Wie läuft denn da der Meinungsprozess ab? Ist dann da irgendwie einer, der da das Wort schwingt und dann probiert alle auf seiner Seite zu sehen? Oder sind das so eher schon vorher abgestimmte Sachen oder wird da tatsächlich eher so wissenschaftlich ergebnisoffen diskutiert?
Also die Geschäftsstelle der STIKO, da sitzen viele wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sowohl Reviews machen zur aktuellen Evidenzlage und auch die Modellierungen. Also wenn wir mit diesem Impfstoff so und so viele Menschen impfen, und mit der und der Wirksamkeit, Effektivität, was kommt denn dann dabei raus sozusagen, ne, als Grundlage für die Entscheidungsfindung? Und das heißt, da ist schon ganz viel aufbereitet, wenn wir in diese Sitzung dann reingehen. Und dann gibt es ja noch die AG-Sitzungen, also die AGs, die vor der eigentlichen Präsenzsitzung tagen und die auch diese Evidenz nehmen und angucken und diskutieren und noch weiter kondensieren und dann auch schon zum Beispiel Entwürfe für die Beschlüsse formulieren. Das heißt, es gibt schon auch kontroverse Diskussionen, das ist überhaupt gar keine Frage, aber es ist alles sehr evidenzbasiert, finde ich. Also und auch alles wirklich auf einem sehr hohen und respektvollen Niveau. Man muss ja auch sagen, wir kennen uns, also viele von uns kannten sich gar nicht vor der STIKO-Arbeit oder zumindest jetzt nicht sehr intensiv. Und ich finde, bei dem hohen, also wir sind wirklich mit einem, wie ich finde, sehr hohen Arbeitstempo eingestiegen. Und da ist es trotzdem gut und intensiv gelaufen in den Diskussionen und also auf einem wirklich, ich finde, es ist ein sehr hohes Niveau, wo wieder diskutiert wird, weil alle daran interessiert sind, die besten, möglichst besten Entscheidungen zu treffen, weil es ja einfach so viele Leute betrifft, so viele Menschen betrifft, was wir da entscheiden. Also das, da spüre ich schon, und ich glaube, es geht den anderen genauso, auch wirklich eine gewisse Verantwortung in diesen Sitzungen.
Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall ja auch gut, ne, dass das einem bewusst ist, dass das, was man da entscheidet, halt jetzt nicht nur so eine lose Sache ist, sondern ja tatsächlich viel bewirken kann, ne, dann in den Praxen, Krankenhäusern, bei der Bevölkerung selbst, ne, und sich jetzt darauf einstellt, ob noch eine weitere Impfung dazukommt oder eine wegfällt oder so.
Ja, ja, man kann viel sozusagen gesundheitlich bewirken. Man bewirkt natürlich gleichzeitig auch ganz schön viele Kosten oder Einsparungen, je nachdem, ja, ne, wie die Lage so ist.
Ja, 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 genau. Das ist auf jeden Fall sicherlich auch ein Punkt, den ihr mit berücksichtigt. Was fällt denn noch so nebenher an? Also jetzt hast du so ein bisschen erzählt von den geplanten Sitzungen und auch schon so ein bisschen davon, dass das natürlich irgendwie vorbereitet wird. Ist es dann schon auch so, dass dann erwartet wird hier, wir haben 200 Seiten Literatur aufgearbeitet und nächste Woche sprechen wir drüber? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Also ich würde nicht sagen, dass es pauschal erwartet wird, aber wenn du den Diskussionen folgen möchtest und dich einbringen möchtest, also wenn es ein Thema ist, was dir vielleicht auch wichtiger ist als ein anderes, dann macht es total Sinn, sich da wirklich auch reinzuarbeiten. Und das sind schon erstaunlich viele Stunden dann so am Abend oder am Wochenende, ja.
Also dein Ehrenamt ist nicht nur dreimal im Jahr zwei Tage, sondern dazu noch die Vorbereitungstage, meine Güte.
Ja, genau. Oh, ja, das ist so. Hm. Genau. Aber ich meine, es ist wichtig und deswegen passt das. Ja, schon.
Hochachtung. Also schön, dass du es machst. Also das müsste wir am Schluss vielleicht einführen, aber schon auch an dieser Stelle.
Ja, danke. Dann zum Schluss vielleicht noch so ein bisschen Ausblick, wobei Philipp hier gerade noch eine andere Abschlussfrage geschrieben hat, aber die kann ich selbst stellen. Womit beschäftigt sich die STIKO denn derzeit und welche Entscheidungen werden vielleicht künftig auch noch gefällt, falls du da schon überhaupt was erzählen kannst?
Also es ist ja so, dass die STIKO priorisiert. Also in den Sitzungen entscheiden wir, welche Themen sind uns wichtig. Und daraus wird sozusagen ein Ranking erstellt. Einfach weil die Geschäftsstelle nicht alles gleichzeitig, also nicht alle Evidenz gleichzeitig aufbereiten kann. Und deswegen wird einfach priorisiert. Man muss sagen, durch die Ressourcen, die auch irgendwo begrenzt sind, ist in der Corona-Zeit auch viel liegen geblieben. Also zum Beispiel, dass die Meningokokken-Empfehlung jetzt erst kam, war auch dadurch geschuldet, dass die STIKO in der Corona-Zeit einfach sich mit Corona beschäftigt hat und mit der Covid-Impfung. Das heißt, die Priorisierungsliste oder die aktuellen Themen sind auch auf der Homepage übersichtlich dargestellt, weil ihr euch ja intensiv auf diese Podcast-Folge vorbereitet habt. Wisst ihr das ja auch und wisst ihr auch, was die aktuellen Themen sind? Ich zum Beispiel bin in der AG Influenza und in der Covid-AG. Das heißt, also Covid ist ja irgendwie, ne, für dieses Jahr ist die Empfehlung klar, aber dann irgendwann wird nochmal die Evidenz nochmal neu aufbereitet werden oder geschaut werden, welche neuen Studien gibt es, wie ist die Datenlage, wie ist vielleicht auch die Viruslage im Moment, und dann wird es da sicherlich auch nochmal eine neue Entscheidung geben. Auch bei den Reiseimpfungen gibt es Dinge, die anstehen. Ja, aber tatsächlich das, was auf der Homepage steht, kann man sich eigentlich ganz gut angucken.
Ja, spannend. Philipp, du hast noch hier so eine Abschlussfrage.
Die so ein bisschen, jetzt bin ich eingeschüchtert, weil man könnte sich das natürlich selber anlesen. Ich wollte eine Frage an die Hausärztin stellen, was es denn für konkrete Impfempfehlungen für diesen Herbst für, keine Ahnung, mittelalterliche Menschen gibt, ob du da eine Rauswerfempfehlung geben kannst.
Ja, also das Wichtigste ist eigentlich Covid, muss man sagen. Auch wenn man sieht, wie im Moment die Zahlen sich entwickeln und wie auch jetzt die Risikogruppen wie die Älteren doch wieder betroffen sind, würde ich vor allem auf die Covid-Impfung fokussieren. Wenn man dann noch was Zweites machen möchte, dann wäre Influenza auf jeden Fall auch noch sehr wichtig. Genau.
Super. Also wenn ich jetzt meinen Termin bei meiner Hausärztin mache, gleich vorwarnen, ich möchte gleich zwei Impfungen mitnehmen.
Ja, das kommt eben drauf an, wie alt du bist und welcher Risikoklasse du angehörst. Also
ja, ich habe eine pflegebedürftige Mutter in der Umgebung. Insofern nehme ich das mal lieber mit. Schön. Wie lange ist deine Amtszeit eigentlich?
Das ist wirklich ein Punkt. Also man wird ja berufen für 3 Jahre. Und die maximale Amtsdauer ist 3x3 Jahre.
Okay.
Also 3 Perioden. Und das war ja auch das Problem, diese Begrenzung der Amtszeit wurde jetzt erstmalig so umgesetzt auf 3 Perioden, und deswegen sind so viele von der alten STIKO rausgeflogen, weil die eben schon länger als 9 Jahre dabei waren. Und ich finde, es ist Aufgabe des BMG, die Kontinuität zu gewährleisten, dadurch, dass sie eben nicht alle automatisch nach 3 Jahren neu beruft, sondern ich fände es super, wenn das BMG einfach regelmäßig Austausch, damit nicht 2/3 der Menschen wechseln. Also das ist schon was, was man auch jetzt in den Sitzungen merkt. Wir jetzt so langsam finden wir uns und kennen uns auch besser, aber da wäre eine größere Kontinuität schon gut.
Hm. Ja, und es dann auch irgendwie, muss dann auch aufpassen, dass man da nicht in 9 Jahren sozusagen
genau das gleiche Problem hat, ne?
Ja, klar. Sondern klar. Dann irgendwie einen Teil vorher schon mal.
Genau, das ist ja im Moment das Risiko. Genau.
Ja, sehr gut. Das ist doch ein guter Abschluss. Dann danken wir dir ganz herzlich für deine Einblicke in die STIKO-Arbeit und wünschen dir jetzt noch einen guten Handwerkertag zu Hause. Das lassen wir hier als Gespräch einfach so stehen, ohne dass ihr jetzt alle wisst, was damit gemeint ist.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.
Und vielen Dank für dein Engagement. Mach's gut.
Gerne. Ciao. Bis dann.
Ciao.
So, Interview geschafft. Also, wenn ich geschwitzt habe, dann lag es nicht daran, dass ich meine Chefin interviewt habe, sondern dass es so warm war. Ich glaube, so schlimm war es auch gar nicht. Ich glaube, Beat hat das auch, fand das auch ganz, ganz interessant, darüber einmal berichten zu können. Wir hoffen, dass es auch für alle anderen, die sich so fragen, wieso die STIKO denn zur Entscheidung kommt, auch wenn ja tatsächlich ziemlich viel auf der Seite steht, auf der Webseite beim RKI, auch wenn es ein bisschen versteckt ist, dass das da einen ganz guten Einblick gegeben hat. Und damit beschließen wir jetzt unsere Sommerepisode, die am Ende des Sommers veröffentlicht wird, am letzten Sommertag sozusagen aufgezeichnet. Und dann steigen wir bald wieder ein mit dem hoffentlich möglichst üblichen Episodenrhythmus und mehr Folgen von uns. Bis dahin, bleibt gesund, macht gesund. Nobody knew that healthcare could be so complicated.